Gut. Dann fangen wir also an. Gehen wir einfach nochmal durch den ganzen Stoff kurz durch. Hier sehen Sie nochmal die grobe Gliederung, die wir dieses Semester hatten. Und einfach in der Reihenfolge nochmal, wir haben über Prozesse und Threads gesprochen. Ja, bei Prozessen war das wichtigste Konzept eigentlich, dass wir gesagt haben, es geht nicht mehr darum, nur Programme, die irgendwie ausgeführt werden, zu betrachten, sondern ein Prozess ist eben eine Abstraktion, ist etwas, das das Betriebssystem verwaltet. Auch wenn Sie ein Programm mehrfach starten, ist es zwar dasselbe Programm, es wird dieselbe Binärdatei von der Festplatte geladen und im Speicher bereitgehalten, aber es entstehen trotzdem zwei verschiedene Prozesse. Und das ganz Wichtige, jeder Prozess hat seinen eigenen Speicherbereich. Er hat noch verschiedene andere eigene Strukturen, zum Beispiel auf der Verwaltungsebene durch das Betriebssystem hat er also diesen Prozesskontrollblock. Das ist praktisch der Eintrag in der Prozessliste vom Betriebssystem, wo die ganzen Verwaltungsinformationen über den Prozess drinstehen. Und es ist eben wichtig, einfach zu wissen, wenn Sie mehrere Prozesse haben, dass die komplett unabhängig voneinander sind. Ja, also das Beispiel dafür ist immer, wenn Sie zweimal einen Editor starten und darin unterschiedliche Textdateien öffnen, dann ist der Speicherbereich der, oder sind die Speicherbereiche dieser verschiedenen Prozesse nicht identisch, weil ja unterschiedliche Texte drin geladen sind. Und auch so Informationen wie der Programmcounter, also wo geht es weiter mit dem nächsten Befehl, ist auch was Eigenes. Wir haben dann über Prozesszustände gesprochen und allgemein gesagt, dass es also je nach Betriebssystem ganz unterschiedliche Zustände geben kann. Aber es gibt so einen Kern, den Sie eigentlich bei allen Systemen haben werden. Und das sind diese drei Zustände, die hier dargestellt sind. Dieses Diagramm ist also eine der zentralen Geschichten zur Frage, was kann mit einem Prozess passieren. Der kann eben in diesen drei Hauptzuständen unter anderem sein. Der erstrebenswerte aus Sicht des Prozesses ist natürlich Running, also dass er gerade eine CPU hat und ausgeführt wird. In der Regel ist das aber nicht der Fall, sondern er ist in einem der beiden anderen Zustände. Der bessere davon ist bereit. Ja, bereit heißt, er könnte laufen und er wartet darauf, dass der Scheduler ihn irgendwann ausführen wird. Und blockiert ist der ungünstigere. Das passiert typischerweise, wenn der Prozess eine IO-Operation angestoßen hat und darauf wartet, dass die zurückkehrt. Er wird dann so lange in den Blockierzustand versetzt und irgendwann kommt die IO-Geschichte zurück und dann wechselt er wieder von blockiert nach bereit. Wenn Sie also dieses Zustandsübergangsdiagramm sehen, dann sehen Sie, dieser Zustand blockiert, der wird nur in einer Richtung angesteuert, also von Running geht es nach blockiert, weil der Prozess selber irgendwas verursacht, was ihn dann blockiert und von blockiert aus geht es nur in den Zustand bereit. Es gibt also keinen direkten Rückweg von blockiert nach laufend und zwischen laufend und bereit wird durch den Scheduler immer hin und her gewechselt. Weitere Zustände, die es möglicherweise gibt, je nach System, sind eben beispielsweise suspendiert, schlafend und ausgelagert. Na, ausgelagert ist etwas, was moderne Systeme nicht mehr kennen. Wir haben ja bei Speicherverwaltung darüber gesprochen, dass man heute kein Swapping mehr macht. Aber wenn Sie ein älteres Betriebssystem hätten, das mit echtem Swap, also das Auslagern vollständiger Prozesse auf Platte arbeitet, dann könnte auch so ein Zustand swapped vorhanden sein. Bei Prozessen haben wir gesehen, dass die in Hierarchien organisiert sind. Das ist zunächst mal ein allgemeines Konzept. Das gilt für Unix-Systeme genauso wie für Windows. Also es gibt überall dieses Vater-Sohn-Konzept, weil im Prinzip, wenn das Betriebssystem startet, ein Initialprozess, der heißt auch oft Init, gestartet wird und der startet dann weitere, die starten wieder weitere und da haben Sie immer diese Vater-Sohn-Beziehungen zwischen den beiden Prozessen. Und dadurch baut sich so ein ganzer Baum auf. Ja, und Sie können von jedem Punkt aus durch den Baum praktisch den eindeutigen Weg über Vater, Großvater und so weiter bis zur Wurzel zurücklaufen, bis zum Init-Prozess. Die Prozesserzeugung bei Unix allgemein und auch bei Linux funktioniert über einen System Call, der Fork heißt. Ja, Fork von Gabel, da gabelt sich was. Ist die Idee, dass eben ein Prozess identisch dupliziert wird. Ja, nach dem Fork-Aufruf haben Sie den Prozess, der Fork ausgeführt hat, doppelt da, mit einem einzigen Unterschied oder mit zwei Unterschieden. Die Prozesse haben unterschiedliche Prozess-IDs und sie haben unterschiedliche Rückgabewerte, die aus dieser Funktion Fork rauskommen. Ja, der Sohn kriegt also den Wert 0 zurück und Sie können dann einfach testen, if Fork gleich 0, dann wissen Sie, ich bin im Sohn, und wenn es nicht 0 ist, dann sind Sie im Vater und haben die Prozess-ID des Sohnes bekommen. Und wenn Sie dann aus dem neuen Prozess heraus ein ganz anderes Programm starten wollen, dann benutzen Sie einen der exec-Calls. Es gibt keinen, der direkt exec heißt, aber es gibt so eine ganze Familie von Calls, die exec heißen. Und Sie können auch auf Prozesse warten, die Sie gestartet haben, mit dem Wait-Call. Nach den Prozessen haben wir uns Threads angeguckt und haben gesehen, das ist im Grunde was ganz Ähnliches wie Prozesse. Es geht auch darum, irgendwie ja, einen neuen Ausführungsstrang zu kriegen. Also Parallelprogrammierung macht man häufig mit Threads. Threads sind mehrere parallel laufende Teile, die aber zu einem gemeinsamen Prozess gehören. Na, also wenn Sie jetzt Threads aus verschiedenen Prozessen betrachten, die haben dann nichts miteinander zu tun. Auf einem System, was die irgendwie verwaltet, werden Sie auch sehen, dass jeder Thread, der zu dem Prozess gehört, dieselbe Prozess-ID hat. Ja, darüber hinaus auch noch eine Thread-ID. Der wichtigste Unterschied zwischen Threads und Prozessen, und das ist jetzt wieder eine allgemeine Geschichte, ist, dass Threads keinen eigenen Speicher haben. Alle Threads teilen sich den Speicher ihres Prozesses. Ja, wenn Sie also Dinge parallel programmieren wollen ohne gemeinsamen Speicher, dann könnten Sie mehrere Prozesse erzeugen, die gleichzeitig arbeiten. Und wenn Sie Dinge parallel programmieren wollen mit gemeinsamem Speicher, dann machen Sie einen Prozess und darin mehrere Threads, die dann automatisch zum Beispiel die ganzen Datenstrukturen, die Sie erzeugen, alle sehen können. Ja, dadurch ist eine Art von Thread-Kommunikation möglich, indem sich die Threads keine Nachrichten schicken, sondern einfach in die gemeinsamen Speicherbereiche irgendwas reinschreiben und wieder rauslesen. Bei der Frage, wie sich Threads bei I/O-Operationen verhalten, da habe ich nur noch mal dieses Bild, was an die unterschiedlichen Thread-Implementierungen erinnern soll. Ja, wir haben über User-Mode-Threads und Kernel-Mode-Threads gesprochen und über ein Mischmodell, wo Sie beides haben. Wenn Sie User-Mode-Threads haben, dann bedeutet das, der Kernel kennt kein eigenes Thread-Konzept. Der sieht nur Prozesse und Sie haben eine Thread-Bibliothek, die halt zum Programm hinzugebunden wird, die im User-Space komplett läuft. Und irgendwie das organisiert, dass sie mehrere Threads haben. Aber dem Kernel ist es dann egal, der sieht nur einen Prozess. Und wenn Sie in dem Modell einen der Threads durch eine IO-Operation blockieren, dann hält der ganze Prozess an. Im Kernel-Mode ist es anders. Da kennt der Kernel die Threads selber, verwaltet sie auch selber. Der Scheduler kümmert sich darum, einzelne Threads zu starten oder zu wechseln zwischen den Threads. Und wenn dort ein einzelner Thread durch I.O. blockiert, dann können die anderen Threads weiterarbeiten. Weil im Prinzip im Kernel-Modell der Kernel gar nicht groß unterscheidet, was ist ein Prozess, was ist ein Thread. Das sind für den dann ähnliche Dinge. Das Modell hat aber den Nachteil, dass Sie da mehr Aufwand betreiben für jeden Thread-Wechsel. Wir haben ja beim Prozesswechsel auch diesen Context-Switch, ja, wo es in den Kernel-Modus geht. Dann werden verschiedene Dinge ausgetauscht, ja, irgendwelche Register und die Speichertabelle und Zeugs werden verändert. Und danach wird der neue Prozess aktiviert. Diese Zeit, die da vergeht, während das Betriebssystem arbeitet, ist der Context-Switch und der verbraucht halt viel Zeit. Und in dem Modell mit den Kernel-Level-Threads haben Sie dasselbe auch beim Wechsel zwischen einzelnen Threads. Also ist sehr teuer, zeitlich gesehen. Und deswegen gibt es noch dieses gemischte Modell, wo Sie sowohl User auf User-Ebene als auch auf Kernel-Ebene ein Thread-Konzept haben und der Kernel dann im Prinzip Threads auf Kernel-Ebene als Slots oder sowas bereitstellt, wo dann die User-Bibliothek die User-Level-Threads reindrücken kann. Und damit kriegen Sie so eine Kombination. Sie können, wenn Sie es richtig machen, sowohl auf I.O. vernünftig reagieren, als auch in der Regel geringe Thread-Wechselzeiten haben. Ja, das waren schon die Folien zu Prozesse und Threads. Bei den Interrupts will ich nur daran erinnern, wir hatten darüber gesprochen, einfache Möglichkeit, irgendwie Geräte mit Geräten zu kommunizieren, wäre natürlich sowas wie Polling zu machen. Das, was da unten steht, Sie wollen das nicht. Warum wollen Sie es nicht? Weil Polling bedeutet, dass das Betriebssystem oder noch schlimmer die Software selber, die Programme, die mit den Geräten kommunizieren wollen, dass die ständig beim Gerät nachfragen, hast du neue Informationen für mich, ja oder nein? Und im Prinzip immer wieder laufen müssen, auch wenn nichts passiert. Ja, also da wird dann viel Zeit einfach verbraten. Außerdem kostet diese Kommunikation, immer wieder beim Gerät anzufragen, kostet natürlich auch irgendwie Zeit. Also das ist ein altmodisches Modell gewesen. Und bei Interrupts ist die Idee, das etwas cleverer handzuhaben, dass man eben sagt, ich will, wenn ich eine Anfrage an ein Gerät gestellt habe, nicht immer wieder gucken, ob da was gekommen ist, sondern ich lege mich schlafen, ja, ich blockiere. Und ich vertraue darauf, dass das Gerät irgendwann eine Antwort schickt und dann wird es einen Interrupt auslösen. Dadurch startet eine Interrupt-Behandlungsroutine im Betriebssystem und die kann dann die Informationen auswerten, die vom Gerät gekommen sind und weckt dann wieder den Prozess. Also er wechselt dann wieder in den Zustand bereit und kann dann irgendwann die Informationen entgegennehmen. Ja, das vereinfacht auch die Programmierlogik, weil sie nicht mehr sowas haben wie schicke Signal an Gerät und dann Schleife, gibt es schon was Neues, sondern sie machen einfach nur noch schicke Signal an Gerät und der wenn diese Funktion zurückkehrt, dann sind die Ergebnisse praktisch schon da. Ja, also das macht auch die Programme sehr viel übersichtlicher. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, was bei Mehrfach-Interrupts zu tun ist. Na, wenn Sie also gerade dabei sind, einen Interrupt zu behandeln über den vom Betriebssystem eingetragenen Interrupt-Händler und jetzt tritt ein weiterer Interrupt auf. Und da sind verschiedene Möglichkeiten, was Sie da tun können. Sie können generell Interrupts zu jedem Zeitpunkt zulassen, dann würde so ein Interrupt-Händler unterbrochen werden. Wenn Sie sowas machen, müssen Sie im Betriebssystem natürlich dafür sorgen, dass der Händler damit auch klarkommt, also dass er das verträgt, unterbrochen zu werden. Das macht es also etwas komplizierter, den Start einer Interrupt-Behandlungsroutine auszuführen, weil Sie müssen dann schauen, läuft gerade ein anderer Interrupt-Händler. Das wäre eine Geschichte, dann könnten Sie auch sagen, solange ich an einem Interrupt arbeite, sind alle anderen gesperrt, ja, dann werden einfach keine Interrupts ausgelöst, die werden dann typischerweise in eine Warteschlange gestellt und erst wenn der Interrupt komplett abgearbeitet ist, dann kommt dann sofort der nächste dran, der in der Warteschlange steht. Das ist aber auch nicht gut, weil es sein kann, dass der Interrupt wichtig ist. Ja, also dieses komplett Abschalten aller Interrupts macht man eigentlich nicht. Und als cleverere Variante gibt es noch ein Konzept von Interrupt-Prioritäten, wo Sie sagen, es gibt wichtige und weniger wichtige Interrupts und ein wichtiger darf die Abarbeitung eines weniger wichtigen unterbrechen, aber nicht andersrum. Na, damit können Sie sicherstellen, dass Sie häufig nicht gestört werden während der Abarbeitung eines Interrupts, aber wenn eben was Dringendes anliegt, dann doch. Diese Interrupt-Geschichte, die also sich mit der Bearbeitung von I/O-Kommunikationen beschäftigt. Die ist besonders dann interessant, wenn wir Multitasking haben, ja, wenn Sie mehrere Prozesse laufen lassen, dann werden Sie viele davon haben, die immer wieder mal durch I/O-Phasen blockiert sind, also die darauf warten, dass also irgendwelche Signale zurückkommen, Nachrichten von den Geräten. Und in der Zwischenzeit, während die warten müssen, können sie natürlich dann andere Prozesse laufen lassen. Wenn sie also kein Multitasking machen, sondern sagen, ich habe 5 Programme und die mache ich in sequenzieller Reihenfolge, arbeite ich die ab, dann ist es halt doof, weil das erste Programm läuft und hat zwischendurch Wartephasen, wo es auf Geräte wartet und da geht es nicht voran. Eben mit Interrupts und Multitasking können Sie das halt schön ineinander verschachteln und insgesamt haben Sie einen größeren Durchsatz an Prozessen. Ja, die werden schneller fertig. Da gehe ich jetzt nicht nochmal groß drauf ein. Beim Linux Interrupt Händler war halt noch die Besonderheit, dass der in 2 Teile geteilt ist. Ja, dass wir gesagt haben, die eigentliche sofort aufgerufene Interrupt-Behandlungsroutine, die macht nur die allerwichtigsten Dinge, weil die nämlich teilweise die anderen Interrupts sperrt Ja, und erst wenn, also wenn das praktisch das Allerwichtigste erledigt ist, was ganz schnell geht, dann wird schon dieser erste Teil beendet und es wird ein zweiter Teil, der Bottom Half oder Tasklet heißt, gestartet und der kommt dann vielleicht etwas später erst dran und ist selber auch unterbrechbar. Das ist also einfach eine Optimierung, um zu sagen, meine Interrupt-Händler blockieren sich gegenseitig nur so sehr, wie es nötig ist. Ja, Interrupts durch. Der nächste Block, mit dem wir uns beschäftigt haben, waren die Scheduler. Ja, wenn Sie sich wieder an dieses Prozesszustandsübergangsdiagramm erinnern, dann sehen Sie hier rot markiert den Wechsel zwischen laufend und bereit. Das ist eben der zentrale Punkt, wo sich der Scheduler drum kümmert. Der entscheidet, wie lange ein Prozess, der gerade dran ist, läuft und wer der nächste ist, der laufen wird. Und dieses, wie lange er läuft, das kann er nur entscheiden, wenn es sich um einen präemptiven Scheduler handelt, also einen, der in der Lage ist, laufende Prozesse auch zu unterbrechen. Die Alternative dazu wäre ein kooperativer Scheduler, der darauf angewiesen ist, dass sich die Programme kooperativ verhalten, also freiwillig irgendwann die Kontrolle an den Scheduler zurückgeben. Ja, ein kooperativer Scheduler kann Prozesse nicht unterbrechen, die laufen dann komplett durch. Wir haben verschiedene Scheduling-Verfahren gesehen, da habe ich aber nachher noch Folien zu. Ja, das zum kooperativen und präemptiven Scheduling habe ich im Wesentlichen gesagt. Das Präemptive können Sie nur auf einer Hardware betreiben, die auch einen Timer-Baustein hat. Ein Timer-Baustein, der regelmäßig Timer-Interrupts auslöst, weil wenn Sie nichts haben, was immer wieder mal ins Betriebssystem zurückschaltet, haben Sie keine Möglichkeit, einen einmal gestarteten Prozess abzubrechen. Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen I/O-lastigen und CPU-lastigen Prozessen. Ja, das sind jeweils Prozesse, die überwiegend mit der einen oder anderen Aktivität beschäftigt sind. Und es ist immer schön, eine gute Mischung beider Sorten zu haben, weil dann die ganzen Wartezeiten bei den I/O-lastigen Prozessen schön aufgefüllt werden können, indem darin die CPU-lastigen laufen. Vielleicht dazu noch kurz zum Verständnis. Ich habe da vorher gesagt, wenn wir das mit dem Multitasking kombinieren, dann ist das an sich schon eine gute Idee. Aber wenn Sie jetzt ein System haben, was nur I/O-lastige Prozesse hat, auch wenn es Multitasking macht, dann ist das zwar immer noch eine leichte Verbesserung gegenüber einer sequentiellen Abarbeitung der Prozesse, ja, aber es kann eben sein, dass die I/O-lastigen 95% der Zeit mit I/O warten verbringen. Ja, und wenn Sie dann 10 Prozesse haben, dann haben Sie trotzdem Zeiten, in denen kein einziger Prozess lauffähig ist. Wenn Sie dann aber noch ein paar CPU-lastige dazu tun, dann können Sie eben diese ganzen Lücken schön auffüllen. Ja, wir haben über verschiedene Scheduling-Ziele gesprochen, die stelle ich jetzt nicht nochmal im Detail vor. Schauen Sie sich einfach nochmal an, welche Ziele das waren. Die Idee hier ist, dass wenn Sie selber das Betriebssystem konzipieren, wenn Sie den Scheduler selber programmieren, haben Sie natürlich Einfluss darauf zu sagen, was ist mir wichtig, was soll der Scheduler besonders gut bedienen, und das hängt davon ab, was Ihr persönliches Einsatzszenario ist. Wenn Sie den Scheduler für eine bestimmte Aufgabe entwickeln, dann werden Sie eben sagen, bestimmte Dinge sind, haben eine höhere Wichtigkeit als andere Dinge. Ja, von diesen möglichen Zielen, die Sie mit dem Scheduler verfolgen können. Und einige der Sachen schließen sich halt gegenseitig aus. Ja, es ist immer so, es gibt ja viele Sachen, wo man in die eine oder in die andere Richtung was optimieren kann, aber nicht in beide gleichzeitig. Wir hatten uns dann angeguckt, Scheduler für Stapelverarbeitung und für interaktive Systeme. Und haben da gesehen, dass also unterschiedliche Scheduling-Ziele hier wichtig sind. Nur kurz als Beispiel, eben bei der Stapelverarbeitung interessiert zum Beispiel die Prozessorauslastung, na, dass wir möglichst keine Leerlaufzeiten haben, weil Stapelverarbeitungssysteme häufig kommerzielle Großrechner sind, auf denen Unternehmen Rechenzeit kaufen können oder sowas. Während bei einem interaktiven System zum Beispiel die Reaktionszeit wichtig ist. Der Benutzer, der vor dem System sitzt, der will, dass, wenn er mit der Maus klickt, sofort irgendwas passiert und nicht erst 10 Sekunden später, weil gerade irgendwelche anderen Prozesse laufen. Ja, also da sehen Sie schon, je nachdem, was Sie machen wollen, haben Sie unterschiedliche Ziele, die Sie umsetzen müssen. Batch-Betrieb, Ja, diese Grundidee, dass man also nicht interaktiv in so einem System arbeitet. Der klassische Scheduler dafür sind dieses First Come, First Served. Und die übrigen habe ich jeweils noch neue Folien zu. Der First-Come-First-Served-Scheduler ist also der primitivste. Er macht eine einfache Warteschlange und er ist nicht unterbrechend. Also alle Prozesse, die da einmal laufen, die laufen so lange, bis sie entweder fertig sind oder bis sie sich selber unterbrechen, indem sie eine I/O-Operation anstoßen. Und wenn ein Prozess blockiert wurde und irgendwann wieder bereit wird, dann hängen sie ihn wieder in die Warteschlange. Also eigentlich sollte es nicht heißen, blockierende Prozesse stellen sich in die Warteschlange, sondern ehemals blockierte. Prozesse, die blockiert waren und jetzt wieder aktiv, wieder bereit sind, die werden in dem Moment, wo sie bereit werden, wieder in die Warteschlange gehängt. Und das ist gut für Prozesse, die langlaufen, weil die werden halt nicht gestört. Und schlecht ist es für IO-lastige, die immer nur ganz kurz rechnen und dann wieder warten müssen, bis die ganze Warteschlange abgearbeitet ist. Ein Versuch, das zu optimieren, und zwar in Hinsicht auf die durchschnittliche Laufzeit aller Prozesse, ist Shortest Job First. Da machen Sie im Prinzip was ganz Ähnliches, aber Sie müssen vorher eine Vermutung anstellen, wie lange die verschiedenen Prozesse rechnen werden, wenn Sie sie jetzt dran nehmen. Ja, es ist insofern ein etwas theoretisches Verfahren, weil Sie die genaue Laufzeit nicht kennen können. Sie können aus statistischen Untersuchungen oder irgendwas, können Sie vielleicht Vermutungen haben. Aus dem bisherigen Verhalten des Prozesses, aber einen präzisen Wert werden Sie nicht kriegen. Shortest Remaining Job Next arbeitet im Prinzip genauso, ist aber jetzt ein unterbrechender Scheduler. Im Wesentlichen ist es nur relevant, wenn neue Jobs ins System kommen, weil dann kann es sein, dass die vorher festgelegte Ausführungsreihenfolge angepasst werden muss. Ja, und dann kann es auch sein, dass Sie einen laufenden Prozess unterbrechen, weil dessen Restlaufzeit kürzer, länger ist als die von dem neuen Job, den Sie gerade ins System reingenommen haben. Ist aber nur eine sehr leichte Modifikation und deswegen auch etwas, was eben für den Batchbetrieb ganz gut geeignet ist. Bei den interaktiven Systemen haben wir auch verschiedene Scheduler uns angeguckt. Ich gehe direkt über zu den einzelnen Schedulern. Der wichtigste ist hier Round Robin. Die meisten Scheduler, die wirklich so im Einsatz sind, basieren auf die eine oder andere Weise auf Round Robin. Ja, also es sind Round Robin Scheduler, die irgendwie noch ein paar Optimierungen mit drin haben. Und die Idee ist hier, dass es eben eine Zeitscheibe gibt und sie lassen jeden Prozess, der drankommt, nur eine gewisse Zeit rechnen. Danach unterbrechen sie den und stecken ihn wieder in die Warteschlange zurück. Und wie lang so eine Zeitscheibe oder das Quantum ist, das beeinflusst natürlich stark, wie gut der Scheduler das Ganze bearbeiten kann. Wenn er zu klein, das Quantum zu klein ist, dann haben Sie häufig Context-Switches. Also Sie müssen ständig umschalten zwischen den Prozessen und das ist teuer. Also wollen Sie es eher was größer haben, machen Sie es aber zu groß, kommt es auf interaktiven Systemen zu Verzögerungen. Also da muss man so einen Mittelwert finden und da gab es so eine Idee, dass man guckt, wie lange braucht typischerweise ein Prozess für das Bearbeiten einer Reaktion auf Interaktion. Ja, und dann wollen Sie das Quantum etwas länger wählen, als nötig ist für diese Bearbeitung der Interaktion. Der Round-Robin-Scheduler, der bevorzugt jetzt CPU-lastige Prozesse. Weil die IO-lastigen immer nur einen Teil von Quantum aufbrauchen und dann müssen sich ja wieder hinten anstellen und müssen wieder warten, bis alle anderen gerechnet haben und die CPU-lastigen haben natürlich ihre Rechenzeit voll ausgekostet. Deswegen gibt es noch eine Variante, die sich Virtual Round Robin nennt. Da merken sie sich die nicht verbrauchte Zeit und packen die Prozesse, die da auch vorzeitig unterbrochen wurden, in eine priorisierte Warteschlange, damit sie, wenn sie wieder bereit sind, praktisch dieses Restquantum aufbrauchen können. Das haben sie im Praktikum ja auch umgesetzt und programmiert. Dann gibt es Prioritäten-Scheduler, wo sie entweder Prioritätsklassen oder verschiedene individuelle Prioritätswerte haben. Ist hier mal grafisch abgebildet. Wenn sie mehrere Prioritätsklassen haben, das ist das obere, dann haben sie halt so viele Warteschlangen, wie es Klassen gibt und da sind unterschiedlich viele Prozesse drin. Und der Scheduler macht im Prinzip Round Robin, wählt aber immer einen Prozess aus der wichtigsten Warteschlange, wo noch was drin ist. Und wenn Sie mit direkten Prioritätswerten haben, dann haben Sie keine Warteschlange, sondern einfach eine Liste, wo alle Prozesse drinstehen. Und Sie suchen sich dann immer den raus, der die höchste Priorität hat. Da unten steht Suche Minimum, weil man häufig die Prioritäten umgekehrt formuliert. Also kleine Zahl gleich hohe Priorität. Ja, und dann gab es noch was eher Lustiges, den Lotterie-Scheduler, der praktisch zufällig funktioniert, wo die einzelnen Prozesse Lose besitzen und der Scheduler zieht regelmäßig als Zufallszahl ein Los und derjenige Prozess, der das Los hat, der gewinnt. Darüber können Sie auch Priorisierung machen, indem Sie einigen Prozessen mehr Lose geben als anderen und Sie können da auch interessante Sachen wie Gruppenbildung mit betreiben. Ja, das waren schon die Scheduler. Dann sind wir beim Thema Synchronisation. Hier ging es ja darum, dass Sie mehrere Programme haben oder Prozesse oder Threads oder was auch immer, also mehrere Code-Teile, die gleichzeitig laufen, ja, und die auf gemeinsame Daten zugreifen. Und wenn mindestens einer davon schreibend auf diese Daten zugreift, dann kann es zu Problemen geben, zu Problemen kommen, wenn Sie irgendwie die Ausführungsreihenfolge ungünstig gestalten. Beispiel war immer diese parallele Geldabhebung am zwei Geldautomaten, wo am Ende der Kontostand nicht stimmt. Ja, das kann man sich mal als Beispiel vorstellen, weil die meisten Sachen genauso funktionieren wie dieses Problem. Ja, bei Datenbanken haben sie das auch, da haben sie dann die Transaktionsverarbeitung, um das Problem zu lösen und Betriebssysteme führen halt Synchronisationsmechanismen ein, um dafür zu sorgen, dass da alles funktioniert. Wichtige Forderung ist eben, wir definieren jetzt kritische Abschnitte, das sind die Bereiche des Codes, in denen auf die gemeinsamen Daten zugegriffen wird. Und wir wollen, dass maximal ein Thread, Prozess oder was auch immer gleichzeitig in diesem kritischen Bereich drin ist. Und dann gibt es noch ein paar Randbedingungen. Sie wollen zum Beispiel nicht, dass alle anderen Prozesse oder Threads dauerhaft blockiert sind, obwohl es gar nicht nötig wäre. Wenn Sie es schaffen, das umzusetzen, ja, dass immer nur einer im kritischen Bereich ist oder keiner, dann nennt man das gegenseitigen Ausschluss, Englisch Mutual Exclusion, und die Übersetzung ist deswegen interessant, weil sich daraus das Wort Mutex ableitet und das ist eines dieser Synchronisationsmittel, die wir uns dann später angeguckt haben. Zentraler Punkt hier noch, das Betriebssystem hat zwar verschiedene Synchronisationsprimitive, sagt man, also Mittel, die Sie verwenden können, aber ob Sie die richtig verwenden, das liegt bei Ihnen als Programmierer. Also wenn Sie Ihre Anwendung schreiben, haben Sie zwar die Werkzeuge, aber Sie müssen sie korrekt verwenden, ansonsten haben Sie doch keine Synchronisation. Ja, wir haben über aktives und passives Warten gesprochen. Ja, dieses aktive Warten ist in der Regel ungünstig. Erinnert so ein bisschen an die Polling-Geschichte, weil Sie in einer Schleife laufen und immer wieder prüfen, ob Sie schon in den kritischen Bereich rein dürfen. Beim passiven Warten machen Sie sich das Leben etwas leichter und prüfen nur einmal, ob Sie in den kritischen Bereich rein dürfen. Und wenn Sie nicht rein dürfen, dann wird der Prozess schlafen gelegt. Ja, und er schläft dann so lange, bis sich die Dinge ändern und irgendwann wird er wieder aktiviert, also aus dem Zustand schlafend wieder in den Zustand bereit versetzt, weil jetzt eine Chance da ist, dass er in den kritischen Bereich rein kann. Ja, aktives Warten verbrennt halt Rechenzeit und passives tut es nicht. Dafür haben Sie beim Passiven den Overhead, dass so eine Art Kommunikation irgendwie stattfinden muss, weil irgendwie ja verwaltet werden muss, wann wird jetzt der andere Thread wieder aufgeweckt. Eines der Standardbeispiele war dieses Erzeuger-Verbraucher-Problem oder Bounded-Buffer-Problem, wo Sie also einen beschränkten Puffer haben und zwei oder mehr Threads, die da reinschreiben und rauslesen, und Sie dürfen halt nicht zu viel schreiben und nicht zu viel lesen, je nachdem, in welchem Zustand Sie sind. Und wir haben verschiedene Lösungen gesehen, mit denen sich diesem Problem begegnen lässt. Wir haben Mutexe und Semaphore betrachtet. Semaphore sind ein allgemeineres Konzept als Mutexe. Sie haben eine Integer-Variable, die praktisch die Anzahl verfügbarer Ressourcen zählt. Ja, wenn Sie immer mein Lieblingsbeispiel waren, die drei Laserdrucker, und es ist Ihnen egal, auf welchem Sie was ausdrucken wollen, dann haben Sie eben drei Ressourcen. Wenn gerade keiner von denen druckt und wenn jetzt der erste Druckjob kommt, dann würde dieser Semaphorwert von 3 auf 2 sich erniedrigen, weil gerade einer der Drucker belegt ist, und irgendwann kommen Sie vielleicht auf 0, weil alle Drucker arbeiten, und wenn Sie dann noch einen Druckjob abschicken wollen, dann geht das nicht, weil der Semaphor schon 0 ist. So funktioniert diese Wait-Operation. Ja, Wait sagt, ich will die Ressource nutzen, und nur wenn sie verfügbar ist, dann geht es auch direkt weiter, und Sie kommen praktisch in Ihren, es ist dann nicht wirklich ein kritischer Bereich, weil Sie ja mehreren Threads Zugang geben. Ja, aber es ist so von der Idee her was Ähnliches. Also Sie können dann nur weitermachen, wenn Sie die Ressource gekriegt haben. Und der Semaphorwert wird dabei erniedrigt, ja, damit andere Threads dann vielleicht angehalten werden. Ist der Wert nämlich 0, dann muss der Thread, der das aufgerufen hat, warten. Und wartet dann darauf, dass irgendein anderer Thread den Semaphor wieder freigibt. Das macht die Signal-Operation. Wenn der Wert des Semaphors schon 0 war, also keine Ressourcen verfügbar waren, und was in der Warteschlange steht, dann wird einfach einer der Threads aus der Warteschlange aktiviert. Ansonsten wird der Semaphorwert erhöht, und irgendwann haben sie alle ihre Ressourcen zurückgegeben, und dann hat der Semaphor wieder den ursprünglichen Startwert. Ja, und Codesegmente haben eben immer diese Form Wait-Semaphor, Signal-Semaphor. Ein Spezialfall vom Semaphor ist der Mutex. Na, wenn Sie den Semaphor mit Startwert 1 initialisieren, also sagen, es gibt die Ressource genau einmal, dann kriegen Sie automatisch etwas, das ein Mutex ist. Und den Mutex können Sie auch alternativ interpretieren als Wahrheitswert True-False, ja, der nur aussagt, darf ich in den kritischen Bereich rein oder nicht. Na, wenn wir die Ressourcenzahl auf 1 runtersetzen, dann haben wir praktisch genau dieses Modell des gegenseitigen Ausschlusses, weil dann immer nur ein einziger Prozess oder Thread die Möglichkeit hat, den Mutex zu kriegen, ja, diesen einen und da irgendwas drin zu tun. Deswegen sagt man zum Mutex auch oft binärer Semaphor. Und sie haben genauso diese Wait- und Signal-Funktionen dafür, können die jetzt aber auch anders interpretieren, nämlich als Lock und Unlock. Ja, mit Lock kriegen Sie praktisch dann den exklusiven Zugriff auf eine Ressource, und mit Unlock geben Sie die Ressource wieder frei. Hier sage ich nichts zu, also das ist noch ein anderes Standardbeispiel, das Philosophenproblem, das etwas komplizierter als das mit dem beschränkten Puffer ist. Und da gibt es auch Lösungen für, die Sie mit Semaphoren umsetzen können. Außer Semaphoren und Mutexen haben wir uns auch Monitore angesehen. Warum hat man die Dinger überhaupt entwickelt? Die Idee war hier, dass das Arbeiten, wenn Sie also selber mit Semaphoren und Mutexen rumhantieren, dass man da oft durcheinander kommt, vergisst an der richtigen Stelle diese Wait- und Signal-Funktionen aufzurufen. Und es reicht schon, wenn Sie an einer einzigen Stelle da einen Fehler machen, dann ist Ihre ganze Synchronisation kaputt. Und der Mutex, der Monitor, der macht jetzt eine Abstraktion davon, der kapselt alle kritischen Bereiche, weil sie jetzt alle Zugriffe, also alle kritischen Bereiche, als Monitorprozeduren deklarieren. Ja, also sie machen sich am Anfang klar, was sind die Variablen, die ich schützen muss, weil mehrfach aus verschiedenen Prozessen darauf zugegriffen wird. Dann packen sie die alle in den Monitor, dann kommen sie schon mal von außen gar nicht mehr dran. Das ist schon, das ist eigentlich schon das Wichtigste. Sobald Sie die Daten im Monitor haben, ist schon alles gut. Damit Sie jetzt irgendwas mit Ihren Daten machen können, programmieren Sie dann eben innerhalb des Monitors Zugriffsmöglichkeiten. Ja, die Daten sind praktisch wie in einer Klasse, wo sie als private deklariert sind, nur direkt aus Monitorfunktionen heraus zugänglich. Und wenn Sie jetzt aus einem normalen Prozess die Daten nutzen wollen, dann rufen Sie eben eine Monitorprozedur oder Funktion auf. Und der Monitor übernimmt jetzt die Synchronisation und sorgt dafür, dass immer nur ein Prozess in den Monitor reinkommt. Alle anderen müssen außen warten. Hier war nochmal das Bild, um den Vergleich zu haben, wenn Sie eben mit Mutexen oder Semaphoren arbeiten. Dann müssen Sie sich halt selber darum kümmern, an jedem kritischen Bereich vorne und hinten zu sagen, hol den Mutex und gib ihn wieder frei. Und im Monitor rufen Sie einfach nur noch Ihre Zugriffsfunktionen auf und brauchen sich keine weiteren Gedanken mehr machen. Wir haben dann noch über Zustandsvariablen gesprochen. Da gehe ich direkt mal zu diesem Bild. Da war die Idee, dass wir einer Monitorprozedur irgendwie die Möglichkeit geben wollen, ja praktisch doch jemand anders den Zugriff auf den Monitor zu gestatten, weil sie beispielsweise darauf warten, dass ein bestimmter Zustand erreicht ist, bevor sie weitermachen und in der Zwischenzeit den Monitor aber nicht blockieren wollen. Und dafür können sie solche Zustandsvariablen verwenden, wo sie dann praktisch einem anderen Prozess erlauben, in den Monitor einzutreten, und wenn der fertig ist, dann benachrichtigt er den anderen Prozess, dass es weitergehen kann. Da könnten Sie sich einfach nochmal anschauen, was wir dazu in der Vorlesung noch gesagt haben. Ich hatte schon gesagt, mit einem Mutex macht man sowas wie einen Lock. Und wenn wir allgemein über Locking sprechen, dann gibt es noch etwas mehr als nur die Standard-Locks, die praktisch wirklich einen exklusiven Zugriff umsetzen. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass Sie häufig gar nicht ein absolutes Lock brauchen, also einen wirklich vollständig exklusiven Zugriff, weil zum Beispiel mehrere Prozesse, die lesend auf irgendwas zugreifen, sich in der Regel nicht stören. Ja, und es gibt dann beim Locking verschiedene Zugriffsarten oder Sperrarten für ein solches Lock, und die sind entweder miteinander verträglich oder sie sind es nicht. Also wenn beispielsweise ein Prozess ein Leselock schon hat und ein weiterer will auch noch ein Leselock haben, dann gibt es keinen Grund, den die nicht zu geben. Und da hat man so eine Tabelle gemacht, wo sie praktisch die Verträglichkeit sehen konnten. Manche Dinge gehen halt nicht. Wenn ein Prozess schon gesagt hat, ich will exklusiven Schreib-Lese-Zugriff haben, dann findet eben ansonsten gar nichts mehr statt. Ja. Der Vorteil, wenn man dieses Locking macht, ist, an jeder Stelle im Code weiß man ja, welche Art von Zugriffsschutz man haben möchte, und man braucht dann immer nur die minimalen Schutz anfordern, den man auch wirklich braucht, und damit ist es möglich, mehr Parallelität zu erreichen, als wenn Sie jedes Mal komplett das Lock, also voll erwerben, denn dann würden Sie ja, solange Sie es benutzen, alle anderen Prozesse aussperren. Und wenn es nicht nötig ist, hilft Ihnen eben dieses feingranulare Locking ein bisschen weiter. Wir haben uns das Ganze dann auch im Linux-Kernel angesehen. Ja, also die Sachen, die wir vorher betrachtet hatten, bezogen sich eigentlich immer darauf, Anwendungsprogramme zu entwickeln. Aber Sie haben natürlich auch direkt im Kernel Synchronisation. Da gibt es auch Datenstrukturen, auf die nicht gemeinsam zugegriffen werden darf. Zum Beispiel eine Prozessliste, und Sie haben mehrere Prozessoren, und der Scheduler versucht gleichzeitig für mehrere Prozessoren den nächsten auszuführenden Prozess zu finden. Dann wollen Sie nicht, dass auf zwei CPUs derselbe Prozess ausgewählt wird und dann zweimal läuft. Das wäre so ein Beispiel, was im Kernel passieren könnte. Und im Linux-Kernel haben wir also Spinlocks und Reader-Writer-Spinlocks, und wir haben sie mal vor. Und die Spinlocks oder auch Spinning-Locks, ja, das sind also Locks, die aktives Warten machen, die sich wirklich in so einer Schleife drehen. Und das machen sie deswegen, damit sie die nicht schlafen legen müssen. Ja, bei den anderen Synchronisationsmitteln haben wir ja gesagt, vernünftig ist es, wenn sich dann so ein Prozess, der nicht weiterkommt, wenn der sich schlafen legt. Und bei den Spinlocks im Kernel verzichten sie bewusst darauf, und dadurch können sie die auch an Stellen einsetzen, wo ein Schlafenlegen einfach nicht möglich wäre. Zum Beispiel in einem Interrupt-Händler oder in irgendwelchen anderen Stellen im Kernel, wo sie gar nicht in der Form von Prozess oder sowas sind. Ja, also da, wo sie nicht sagen können, diesen Teil stelle ich jetzt in eine wie auch immer geartete Warteschlange und ich hole es irgendwann zurück. Ja, es gibt eben Sachen, die dürfen nicht auf diese Weise schlafen gelegt werden, und da können sie die Spinlocks verwenden. Gut, wie die Funktionen aussehen, das müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Und ergänzend zu den Spinlocks gibt es noch Kernel-Semaphore, und das sind jetzt normale Locks, ja, also das sind Dinge, die sich schlafen legen dürfen, und die können Sie darum auch im Prinzip an jeder Stelle im Kernel, die können Sie nicht an jeder Stelle verwenden, sondern die können Sie nur in den Code-Teilen verwenden, wo es eben möglich ist, sich schlafen zu legen. Ja. Also das ist im Prozesskontext, das ist praktisch, wenn ein Prozess in den Kernel-Mode umgeschaltet hat. ist die einfachste Variante, weil ein Prozess zum Beispiel eine Systemfunktion, einen System Call ausführt. Dann ist es immer noch der Prozess, der das ausführt, aber es läuft im Kernel-Code und es ist aber insgesamt etwas, was immer noch zum Prozess gehört und das können Sie schlafen legen und später wieder aktivieren und dann geht es weiter. Ja, wenn das dann wieder aktiviert wird, geht es wieder zurück in den Kernel-Mode kann dann weiterarbeiten. Und prinzipiell können Sie diese Dinger auch als echte Semaphore verwenden, also mit einem Startwert größer 1. Häufig werden die aber auch als normale Logs benutzt, um eben Ressourcenzugriff zu beschränken. Ja, das heißt mit einem Startwert von 1. Ja, aus der Synchronisationsgeschichte ergibt sich dann das neue Problem der Deadlocks. Weil wir jetzt eben Prozesse teilweise unterbrechen oder anhalten, schlafen legen, weil bestimmte Ressourcen nicht verfügbar sind. Ja, es sind gerade vergeben an einen anderen Prozess oder sowas. Und daraus entstehen jetzt Deadlock-Probleme, wenn wir mehrere Ressourcen benötigen in den Prozessen und die in ungünstiger Reihenfolge anfordern. Ja, das kleinste sinnvolle Beispiel dafür war dieses: Ein Prozess macht Log A, Log B und der andere Prozess macht Log B, Log A. Und dann haben Sie praktisch etwas, das ist auf der nächsten Folie auch nochmal hier unten, nee, das ist nicht zu sehen. Ja, das war das, was wir, wenn wir später diese Bilder gemalt haben, wo ich mich immer nicht erinnern kann, die Ressourcen sind in Rechtecken. Ressource 1, Ressource 2. Und wir haben zwei Prozesse P und Q. Ja, und da hatten wir dieses Bild mit so einem Kreis. Das war das kleinste sinnvolle Deadlock-Beispiel. Ja, also das bedeutet in dem Fall, diese Ressource gehört schon diesem Prozess, dieser Prozess braucht aber noch diese Ressource. Und hier ist es genau umgekehrt. Bei der anderen Ressource, die ist in anderer Reihenfolge angefordert worden. Und deswegen haben sie so einen Kreis und der kann nicht aufgelöst werden und das ist ein Deadlock. Und wir haben dann gesehen, es gibt vier Deadlock-Bedingungen. Die hier ein zweites Mal 1 heißt, ist natürlich 3. Das Wesentliche ist, die ersten drei Bedingungen sind etwas, das also eine Systemeigenschaft irgendwie ist. Ja, da können Sie in der Regel nicht dran drehen. Gegenseitiger Ausschluss ist klar, was es ist. Hold and Wait heißt, Sie können prinzipiell mehrere Ressourcen gleichzeitig anfordern. Also Sie haben schon welche angefordert, tun irgendwas und wollen noch mehr Ressourcen haben, dass das überhaupt möglich ist. Ununterbrechbarkeit der Ressourcen war, wir sprechen überhaupt nur über Ressourcen, die Sie nicht zwangsweise entziehen können, sondern Ressourcen, die so lange beim Prozess bleiben, bis er sie freiwillig zurückgibt. Wenn Sie sie doch entziehen würden, würden Sie das Programm damit kaputt machen. Wenn Sie es nicht mit solchen Ressourcen zu tun haben, können Sie keine Deadlock-Probleme haben, weil unterbrechbare Ressourcen in diesem Sinne immer unproblematisch wären. Ja. Und ich weise da nochmal darauf hin, weil es eben häufig irgendwie, man merkt sich so diese Begriffe und hat sie irgendwie dann falsch vom Verständnis her. Es geht nicht darum, Prozesse zu unterbrechen. Prozesse können wir immer unterbrechen, sondern es geht wirklich darum, die Ressourcen zu unterbrechen, also praktisch zu entziehen. Ja, und die vierte Bedingung ist jetzt etwas, was eben in jedem konkreten Zustand angeguckt werden muss, und das ist zyklische Warten. Die Frage, ob wir so einen Kreis finden aus Prozessen und Ressourcen, die sich so anordnen lassen. Und nur dann, genau dann, wenn es so einen Kreis gibt, dann sind wir in einem Deadlock-Zustand. Und um das rauszufinden, gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel einen Ressourcenzuordnungsgraph zeichnen. Das ist so ein Teil, wie ich es da aufgemalt habe. Hier für den einfachen Fall, wo alle Ressourcen genau einmal vorkommen. Ja, dafür haben wir diese grafische Notation entwickelt. Und dann gibt es noch die Variante, wo Ressourcen mehrfach vorkommen können. Ja, eine Ressource, die mehrfach vergeben werden kann, das wäre sowas, was Sie durch ein Semaphor schützen. Wo Sie beim Zugriff auf die Ressource, die mit einem Semaphor anfordern, und wenn die Ressource eben dreimal da ist, dann würden Sie ein Semaphor mit Startwert 3 nehmen. Und hier in dem linken Beispiel, das sind alles Ressourcen, die Sie mit einem Mutex schützen würden, also ein Semaphor mit Startwert 1. Ja, und wenn Sie eben... Wenn Sie eine konkrete Situation haben, dann können Sie eben das aufmalen. Ja, das ist, was wir in der Probeklausur als Beispielaufgabe hatten, dass Sie eben eine bestimmte Belegung mit Ressourcen schon haben und noch weitere anfordern wollen. Und dann entsteht so ein komplexes Bild. Und wenn Sie es schaffen, da drin einen Kreis zu finden, einen gerichteten Kreis. Ja, der muss vollständig, alle Pfeile müssen in der richtigen Richtung richtige Orientierung haben. Dann haben Sie einen Deadlock entdeckt. Das funktioniert aber nur in dem Fall, wo Ressourcen einfach vorkommen. Wenn Sie das rechte Szenario haben, dann können Sie nur Folgendes sagen: Wenn Sie keinen Kreis finden, wissen Sie, es gibt keinen Deadlock. Ja, aber wenn Sie einen Kreis finden, dann ist immer noch nicht klar, ob es ein Deadlock ist. Es könnte sein, dass es trotzdem kein Deadlock ist, weil eben die Ressourcen jetzt mehrfach sind.
Könnten Sie zum rechten Beispiel ein ganz simples Beispiel für einen Kreis aufmachen?
Ganz simples Beispiel für einen Kreis. Ja, das würde im Prinzip genauso aussehen. Ja, wenn Sie eine Ressource haben, die hier zweimal auftaucht, so, und hier eine, die einmal auftaucht und dann auch einen Prozess P, so, und einen Prozess Q, so, genau, diese Ressource ist schon an P vergeben, diese Ressource wird von P angefordert. Ja, also es ist praktisch dasselbe Bild wie drüben, aber Sie haben trotzdem keinen Deadlock, weil Q diese Ressource hier kriegen kann. Ja, das heißt, Sie können den Pfeil umkehren und das daraus machen und dann kann Q arbeiten, ja, hat dann beide Ressourcen, macht was auch immer es will, haut diesen Pfeil hier raus, weil es die da unten nicht mehr braucht und dann kann dieser Pfeil umgekehrt werden und P hat beide Ressourcen, die es braucht und kann arbeiten und gut ist. Ja. Und weil wir eben nicht wissen, ja, also in dem einfachen Fall, wo die Ressourcen nur einmal kommen, malen wir einfach das Bild hin und sind fertig. Kreis, dann Deadlock, kein Kreis, dann kein Deadlock. Wenn Sie eben Ressourcen, die mehrfach sind, haben, dann können Sie es versuchen, das Bild zu malen und damit eventuell feststellen, dass Sie garantiert keinen Deadlock haben. Aber wenn Sie einen Kreis finden, dann kommen Sie nicht weiter. Dann müssen Sie ein komplexeres Verfahren machen. Und das war dieses Deadlock-Erkennungsverfahren, was ein bisschen formalen Overhead hat, weil Sie verschiedene Matrizen und Vektoren und so weiter definieren. Und die Idee ist hier, dass Sie einfach versuchen, eine Abarbeitungsreihenfolge zu finden, in der praktisch die maximalen Ressourcenanforderungen erfüllt werden. Ja, das ist einfach ein Algorithmus, den Sie sich merken müssen. Es ist gut, wenn Sie ihn außerdem auch verstanden haben, warum er funktioniert. Ja, die Idee ist, wenn Sie irgendwie eine Reihenfolge kriegen, in der alle Prozesse ihre Maximalanforderungen dann stellen, und dass das erfüllbar ist, das funktioniert, dann wissen Sie aus dieser Situation, da sind Sie nicht in einem Deadlock. Gut, die einzelnen Schritte des Algorithmus stelle ich Ihnen jetzt nicht nochmal vor, aber ich möchte halt nochmal erwähnen, dass das ein wichtiges Verfahren ist. Wenn wir jetzt Deadlocks beheben wollen, was können wir dann machen? Also viele Möglichkeiten gibt es nicht. Entziehen einer Ressource geht nicht, weil wir gesagt haben, die sind nicht entziehbar. Sie können natürlich Prozesse abbrechen, aber das ist keine wirklich vernünftige Lösung. Dann ist halt mindestens ein Prozess kaputt und da die ja dieselben Ressourcen genutzt haben, vermutlich sind dann auch die anderen Prozesse kaputt, wenn einer von denen verschwunden ist. Rücksetzen des Prozesses in einen früheren Zustand, das wäre praktisch Schritte zurücknehmen, die zum Deadlock geführt haben, wird in der Regel auch nicht möglich sein. Also richtig kommen Sie da nicht raus. Deswegen ist das Beste, dafür zu sorgen, dass Sie erst gar nicht in den Deadlock-Zustand kommen. Und dafür machen Sie Deadlock-Vermeidung und verwenden im Prinzip eine Variante von diesem Algorithmus davor. Ja, also dieser recht formale Algorithmus, den gibt es auch noch als Deadlock-Vermeidungs- Variante, das ist dann der Bankers-Algorithmus. Und die Idee ist da, dass Sie bei jeder Anfrage, die gestellt wird, also Anfrage nach Ressourcen, dass Sie da vorher gucken, kommen Sie damit in einen sogenannten unsicheren Zustand, weil aus dem unsicheren Zustand könnten Sie in einen Deadlock abdriften und Sie wollen einfach in sicheren Zuständen bleiben. Na, und sicher sind die eben, wenn die Prozesse immer mit den maximalen Ressourcenforderungen irgendwie in eine Reihenfolge gebracht werden können, wo sie durchkommen. Ja, wobei sie die eigentliche Anfrage schon berücksichtigt haben. Ja, das ist dann der Deadlock-Vermeidungsalgorithmus. Da müssen Sie am Anfang nur ein bisschen mit den Matrizen noch hin und her rechnen und dann führen Sie, den Standardalgorithmus durch. Stoppen Sie es? Danke. Okay, dann gibt es noch Deadlock. Ne, einfach Stopp. Ist nicht? Wow. System Override. Na gut. Dann wird es halt hell. Jetzt hier vielleicht. Ach so. Okay. Security. Na gut. Ja, also das war Deadlock Avoidance, ja, also Deadlock Vermeidung. Und etwas, was ähnlich klingt, ist Deadlock Verhinderung. Ich ziehe jetzt nur noch die Deadlock-Geschichten kurz durch. Danach machen wir dann Pause, weil dann kommt als letzter Block Dateisysteme und Speicherverwaltung. Und bei der Deadlock Verhinderung ist eben der Ansatz, sie versuchen irgendwie eine von diesen vier Deadlock-Bedingungen kaputt zu machen. Das mit dem gegenseitigen Ausschluss können Sie auf verschiedene Weisen angehen, wenn Sie daran arbeiten wollen. Sie könnten zum Beispiel sich bemühen, Ressourcen immer nur exklusiv zuzuteilen, wenn es nicht anders geht. Und das klassische Beispiel dafür war, dass Sie eben anstatt mehrere Prozesse auf eine Ressource zugreifen zu lassen, dass Sie ein neues Programm hinzufügen, was den Zugriff auf diese Ressource regelt und dann über Kommunikation mit den anderen Programmen Dinge zum Beispiel in eine Warteschlange stellt, wenn das irgendwie möglich wäre. Also ein Drucker-Spooler ist so ein Beispiel dafür, was da hilft. Bei der Hold-and-Wait-Geschichte, ja, wo die Idee ist, eben Prozess darf Ressourcen haben und dann noch weitere anfordern. Das könnten Sie kleinkriegen, indem Sie sagen, Prozesse müssen beim Start alle Ressourcenforderungen anmelden. Es ist aber etwas, was in der Realität nicht möglich ist, weil sie einfach nicht wissen, typischerweise, welche Ressourcen sie benötigen werden. Ja. Ununterbrechbarkeit der Ressourcen, haben wir schon darüber gesprochen, dass das bei den ununterbrechbaren, dass es da halt keine wirkliche Lösung für gibt, außer eben durch Abbruch der Programme. Wo Sie aber was tun können, und das ist eigentlich das Wichtigste, was auch dann für den Programmierer von Anwendungen relevant ist, Sie können diese zyklische Wartengeschichte durchbrechen. Und da war ja die Idee, dieser Kreis entsteht ja hier, weil wir zwei Prozesse haben, die dieselben Ressourcen in umgekehrter Reihenfolge anfordern. Wenn beide Prozesse in gleicher Reihenfolge die anfordern würden, könnte es nicht zu einem Deadlock kommen. Und das können Sie auf beliebig viele Ressourcen verallgemeinern und sagen, wir machen Folgendes. Die Ressourcen werden in einer bestimmten Reihenfolge sortiert. Und jeder Prozess, der eine oder mehrere von diesen sortierten Ressourcen nutzen will, muss sie immer in gleicher Reihenfolge anfordern. Ja, wenn Sie das tun, das haben wir auch im Beweis uns angeguckt, warum es nicht geht, mit so einem Widerspruchsbeweis, dann kann kein Deadlock mehr auftreten, weil Sie keinen solchen Zyklus mehr hinkriegen. Nachteil ist halt, dass die Parallelität dadurch reduziert wird, weil Sie Ressourcen eventuell in einer ungünstigen, also für Sie, für das spezielle Programm, ungünstigen Reihenfolge anfordern müssen. Aber die Sicherheit, dass es nicht zum Deadlock kommen kann, ist wertvoller als dieses bisschen Parallelitätsverlust, was Sie dadurch kriegen. Okay, das war der Deadlock-Teil. Dann machen wir jetzt 5-6 Minuten Pause oder so. Nochmal für die noch nicht die Evaluationsbögen ausgefüllt haben. Letztes Mal, das wäre nett, wenn Sie das noch machen würden. Außerdem habe ich auch Ihre Scheine mit. Können Sie sich auch jetzt abholen. Also wir machen Pause bis 22. Okay, also wir sind beide in Dateisystemen schon und der Speicherverwaltung. Bei Burstfit ist eben der Ansatz dann genau, den größten Block zu nehmen und da was rauszuschneiden. Dadurch bleibt dann ein möglichst großer Block noch über. Das verhindert also so ein bisschen, oder es will die Fragmentierung verhindern, hat aber den Nachteil, dass keine riesigen Blöcke mehr da sind, die man vielleicht irgendwann mal braucht. Und dann haben wir als Besonderheit uns noch dieses Buddy-System angeguckt, das mit verschiedenen Größen arbeitet und praktisch immer Blöcke so lange halbiert, ja, bis sie eine Blockgröße erreicht haben, die genau passend ist. Ja, und dann war es ganz interessant zu sehen, wie funktioniert das so, wenn einzelne Anforderungen erfüllt werden und dann Speicher zurückgegeben wird, weil sie dann benachbarte Blöcke wieder verschmelzen, aber nicht in jedem Fall. Haben sie auch eine Praktikumsaufgabe dazu gehabt. Besonderheit, die nur in der Speicherverwaltung und nicht bei Plattenkonzepten wichtig ist, ist die Idee, was passiert mit Codeverschiebung und mit Speicherschutz. Na, Codeverschiebung ist dieses Problem, dass Sie feste Sprungadressen irgendwie haben und auch feste Adressen für Zugriffe auf Datenbereiche. Und wenn Sie jetzt Speicherbereiche im RAM hin und her schieben, dann ändern sich die Adressen, also wie gehen Sie damit um? Da haben wir verschiedene Lösungen für gesehen. Und Speicherschutz ist die Frage, ein Prozess soll nicht die Daten eines anderen Prozesses lesen dürfen. Wie machen wir das? Das Wichtigste, was wir uns bei der Verwaltung des Hauptspeichers angesehen haben, ist das Paging-Verfahren. Ja, Paging war diese Idee, Sie haben einmal einen virtuellen Adressraum, der nennt sich, besteht aus Seiten. Ja, die haben alle gleiche Größe und den Hauptspeicher teilen Sie ein in Seitenrahmen, haben auch alle die gleiche Größe und auch dieselbe wie von den Seiten. Und Sie können jetzt praktisch eben mit virtuellen Adressen innerhalb Ihres Prozesses arbeiten. Die sind linear durchgehend nummeriert. Ja, das heißt, innerhalb dieser virtuellen Adressen müssen Sie sich keine Gedanken machen über sowas wie Löcher, ja, die irgendwie zwischen den Adressbereichen entstehen, weil Sie einfach von 0 bis zum Ende durchzählen können. Und diese virtuellen Adressen ändern sich auch nicht. Und über das Paging-Verfahren ordnen Sie jetzt eben diese virtuellen Seiten bestimmten Seitenrahmen im Hauptspeicher zu. Dafür haben Sie eine Seitentabelle und da ist die Zuordnung praktisch drin gespeichert. Gucken wir uns das im Bild an. Ja, das war diese Mini-Seitentabelle. Und in dem Fall sehen Sie eben, hier sind jetzt in irgendeiner willkürlichen Reihenfolge die Seiten in den Hauptspeicher hineingeschrieben, aber das Programm muss davon nichts wissen. Ja, das ist das Wichtigste. Sie virtualisieren damit den Speicher für den Prozess. Der Prozess sieht nur noch seinen virtuellen Adressraum, das heißt, er sieht auch nichts von Speicherbereichen, die andere Prozesse nutzen. Sie kriegen also einen Speicherschutz automatisch. Ja, das Paging-Verfahren bringt Ihnen automatisch Speicherschutz. Sie können gar nicht anders, es sei denn, Sie würden fehlerhafte Seitentabellen erzeugen. Bei der Adressübersetzung war wichtig dieses Konzept, dass Sie eine Adresse unterteilen in einen Offset und eine Seitennummer. Der Offset ist der Teil, der praktisch so groß ist, dass Sie damit jede einzelne Stelle in einer Seite ansprechen können. Wenn die Seite also 4 Kilobyte groß ist wie hier, ja, dann sind 2 hoch 12 verschiedene Bytes in so einer Seite drin und deswegen ist der Offset dann 12 Bit lang, also weil Sie 12 Bit brauchen, um diese Adressen anzusprechen. Und der ganze Rest ist die Seitennummer und alles zusammen ist dann eine Gesamtadresse. In dem einfachen Verfahren haben Sie eben halt eine große Seitennummer und über die Seitentabelle kriegen Sie zu der Seitennummer den Seitenrahmen. Ja, das sieht dann so aus, also über die Seitennummer, also aus der Seitennummer, da gucken Sie nach in der Seitentabelle. Die Nummer ist praktisch ein Index in die Tabelle, weil die Tabelle in der richtigen Reihenfolge alle Rahmennummern enthält. Und über die Tabelle finden Sie eben direkt die Rahmennummer und im Rahmen müssen Sie dann noch den Offset praktisch wieder dazu addieren, um in dem Seitenrahmen an die richtige Stelle zu springen, die Sie auch in Ihrer Seite anschauen wollten. Ja, also dieser Offset, der bleibt praktisch unverändert, den nehmen Sie einfach mit und die Seitennummer muss in eine Seitenrahmennummer übersetzt werden. Und dann kann es natürlich passieren, dass Sie die Seite gar nicht im Speicher haben und dann kommt es eben zu einem Page-Fault, ja, weil in der Seitentabelle steht, habe ich nicht, und dann beginnen andere Dinge. Das ist so eine klassische Aufgabe, die haben wir letztes Mal auch, glaube ich, oder vorletztes Mal haben wir die schon mal gerechnet in der Form. Ja, also das ist eine Standardaufgabe, die haben Sie in der Probeklausur gesehen, in den alten Klausuren haben Sie gesehen, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie die auch mit anderen Zahlen in der kommenden Klausur sehen werden. Schauen Sie sich das einfach nochmal an. Das ist ein schönes Standardverfahren. Ja, es geht immer darum, am Ende rauszufinden, wie groß sind die Seitentabellen und wie viele virtuelle Seiten gibt es. Was dazu noch wichtig ist, ist immer, wenn Sie herausgefunden haben, hier zum Beispiel ein Eintrag in der Seitentabelle braucht 11 Bit, dass Sie immer aufrunden die Bits auf eine Zweierpotenz an Bytes. Also 11 Bit passen zum Beispiel in 2 Byte rein. Wenn es jetzt 17 Bit gewesen wären, die ja auch durchaus in 3 Byte passen würden, würden Sie trotzdem 4 Byte nehmen. Und dann 8 und 16 und so weiter bei riesigen Seitennummern. Ja, was sind die Vorteile? Also Sie können natürlich mehr Programme gleichzeitig im Speicher behalten, weil Sie sie nicht mehr vollständig im Speicher halten müssen, ja, weil Teile davon ausgelagert sein können. Und Sie können auch einem Prozess jetzt mehr Speicher geben, als überhaupt in Form von RAM physikalisch verfügbar ist. Das Ganze funktioniert aber nur dann gut, wenn Sie Programme haben, die das Lokalitätsprinzip beachten. Ja, Lokalitätsprinzip sagt, Zugriff auf Daten und Programmcode ist häufig lokal gruppiert. Also wenn Sie gerade irgendwo Daten gelesen haben, dann ist es wahrscheinlich, dass Sie im selben Bereich, zum Beispiel in derselben Seite, weiterhin arbeiten werden oder zumindest in einer benachbarten Seite. Jedenfalls gibt uns das die Hoffnung, dass die Sachen, die wir einmal von der Platte in den Speicher geladen haben, dass wir die auch noch eine Weile verwenden werden und nicht zufällig andere Seiten von der Platte nachladen werden. Wenn wir das doch tun, also nicht so arbeiten wie das Lokalitätsprinzip ist eigentlich erwartet, dann kriegt man Thrashing, weil man dann ständig Seiten benötigt, die nicht im Speicher sind und die nachgeladen werden müssen. Wir hatten gesehen, dass diese Berechnung, Zugriff auf die Seitentabelle, also für das Umrechnen einer Seitennummer in eine Rahmennummer, natürlich Zeit kostet, ja, weil wir einen zusätzlichen Speicherzugriff haben. Es muss ja aus der Seitentabelle was ausgelesen werden und die Seitentabelle steht genauso im Hauptspeicher wie der Rest der Seiten. Und das heißt also, im Prinzip wird aus jedem Speicherzugriff werden 2. Dadurch, dass wir mit Paging arbeiten, weil wir jedes Mal erst noch in die Tabelle gucken müssen. Und damit wir das nicht immer machen müssen, gibt es den Translation Look-Aside Buffer, das ist ein Stück Hardware, was Teil der Memory Management Unit ist, assoziativer Cache, der also einige wenige Zuordnungen Seite zu Seitenrahmen speichert. Und jedes Mal, wenn Sie also eine Adressübersetzung machen wollen in der Memory Management Unit, dann gucken Sie zuerst in den TLB rein und wenn da was drinsteht, können Sie sofort weitermachen. Und der Zugriff auf den TLB ist rasend schnell, nicht vergleichbar mit einem Hauptspeicherzugriff. Richtig, richtig schnell. Und wenn Sie das nicht da drin finden, dann müssen Sie eben doch in die Seitentabelle gucken und die neue Zuordnung, die Sie dann erfahren, ja, indem Sie ja da reinschauen, die schreiben Sie dann in den TLB rein und schmeißen irgendeinen anderen Eintrag aus dem TLB raus. Und Sie hoffen natürlich, dass Sie nach Möglichkeit immer die Zuordnung schon im TLB finden. Weil dann sparen Sie sich immer diese Speicherzugriffe und sind wieder genauso schnell wie bei primitiven Speicherverfahren, wo Sie kein Paging und damit keine Seitentabelle haben. Und das Lokalitätsprinzip verspricht, dass also bei normal strukturierten Programmen das auch gut funktionieren wird. Wichtig ist, dass die Sachen im TLB sich natürlich auf einen bestimmten Prozess beziehen. Ja, jeder Prozess hat seine eigene Seitentabelle. Den TLB gibt es aber nur einmal, der ist ein Stück Hardware. Und wenn Sie jetzt einen Context-Switch machen, von einem Prozess zum anderen gehen, dann wird damit praktisch alles, was im TLB steht, ungültig, weil die Daten da drin beziehen sich noch auf eine jetzt nicht interessante Seitentabelle, nämlich auf die von dem alten Prozess, der gerade gar nicht läuft. Das heißt, mit einem Context-Switch invalidieren Sie alle Einträge im TLB. Es gibt auch noch eine Variante, dass Sie im TLB auch noch eine Prozess-ID mitspeichern, macht man aber nicht. Also die würde das ermöglichen, dass man nicht den ganzen TLB wegschmeißen muss. Aber dann müsste der TLB sehr viel größer sein. Die Seitentabellen sind sehr groß. Ja, wir haben hier zum Beispiel gesehen, wenn Sie ein Standardszenario haben, kriegen Sie 1 Million Seiteneinträge und damit eine Tabelle, die 4 Megabyte groß ist, nur für die Seitentabelle. Das heißt, das verbrät natürlich sehr viel Platz. Und jetzt gibt es 2 Sachen, die man machen kann, um etwas Platz zu sparen. Das eine ist eine invertierte Seitentabelle. Ich habe jetzt kein Bild mehr dazu, aber wenn Sie sich erinnern, die Zuordnung, da sind Sie von der Seite ausgegangen und haben über die Seitentabelle den Seitenrahmen gefunden. Und bei der invertierten machen Sie es andersrum. Sie nehmen den Seitenrahmen und merken sich, welche Seite da drin ist. Ja. Das hat aber jetzt den Nachteil, dass wenn Sie eine Adressübersetzung machen wollen, Sie immer durch diese ganze jetzt invertierte Tabelle durchgehen müssen, weil Sie die Seite nicht direkt darin finden können. Also Sie müssen praktisch die Liste der Rahmen durchgehen und gucken, in welchem Rahmen steckt meine Seite. Und vielleicht merken Sie dann erst am Ende, die steckt in keinem, also wird sie wohl auf Platte sein. Ja. Hat den Vorteil, dass die Seitentabelle dramatisch kleiner wird. Ja, sie ist nur noch so groß, dass es eben der tatsächlich genutzten Hauptspeichermenge entspricht. Aber es macht es einfach sehr teuer. Sie würden auch in diesem Verfahren immer noch ein TLB verwenden. Ja, und die Hoffnung haben, dass, wenn alles gut läuft, Sie meistens über den TLB schnell an Ihre Daten rankommen. Und nur wenn da eben nichts gefunden wird, dann müssen Sie halt diese Suche starten. Was besser funktioniert, ist mehrstufiges Paging. Im Sinne von, die Seitennummer ist in 2 oder mehr Teile unterteilt und Sie kriegen damit äußere, innere und noch weiter innere Seitentabellen, wenn Sie mehr als 2-stufiges Paging machen. Und das Schöne ist, wenn Sie zum Beispiel die Seitennummer halbieren, also in 2 Teile aufteilen und Sie hatten vorher vielleicht 20-bittige Seitennummer, dann haben Sie anschließend 2 10-bittige Teile und daraus entstehen jetzt kleinere Seitentabellen. Seitentabellen, die auf einmal statt 2 hoch 20 Einträgen nur noch 2 hoch 10 Einträgen enthalten. Das ist die Wurzel, also was die Anzahl angeht. Die tatsächliche Größe entspricht nicht genau der Wurzel, weil ein Eintrag nicht 1 Byte groß ist. Ja?
Und das wird jetzt auch tatsächlich eingelöst?
Das macht man, ja.
Weil wir haben gestern an Rechenarchitektur gelernt, dass das der totale Schwan ist und dass man es gar nicht einsetzt und dass man nur Segmentierung und Paging kombiniert.
Ja. Also man kombiniert auf jeden Fall das mit Segmentierung auf der Intel-Architektur. Aber ich war eigentlich schon der Meinung, dass man die Adressen aufteilt. Aber wahrscheinlich sind Sie bei Systemarchitektur näher am wirklichen Leben dran, als ich es mit dem Betriebssystem bin.
Nein?
Nein. Also jedenfalls, wenn da jetzt eine Gegenmeinung von einem Kollegen da ist, der sagt, man macht das nicht, dann will ich es zumindest mal bezweifeln, also ob ich Ihnen das Richtige gesagt habe. Ich glaube, dass man es macht, aber
ich vertraue Ihnen mehr.
Ja. Der ist schon etwas älter. Also es kann sein, dass er sich noch einfach so orientiert, was er vor 30 Jahren war.
Ich versuche das rauszufinden. Ich meine, es ist für Ihre Prüfungen und so weiter nicht relevant, aber ich versuche trotzdem es rauszufinden und dann schicke ich mal übers Moodle, schicke ich noch eine Mail rum oder schreibe es auf die Webseite. Okay. Ja, was wollte ich sagen? Genau, also vom Prinzip eben, wenn Sie die Bitzahl halbieren in der Form, dann ziehen Sie praktisch die Wurzel, ja, aus der Anzahl der Einträge, die in so einer Seitentabelle drinstehen muss. Aber Sie kriegen natürlich jetzt über diese erste äußere Seitentabelle noch nicht wirklich die Rahmennummer raus, ja, sondern Sie kriegen nur einen Verweis auf eine 2. Seitentabelle. Aber die Ersparnis ist einfach die, dass wenn Sie anfangen, die ersten Adressen zu verwenden, ja, dann haben Sie hier nur 1 oder 2 Einträge, die es überhaupt gibt. Die verweisen dann auf 1 oder 2 weitere innere Seitentabellen und da stehen dann alle restlichen Sachen drin. Ja, und damit haben Sie insgesamt die äußere plus 2, 3 innere Seitentabellen verwendet und haben in dem Fall dann vielleicht 3.000, 4.000 Einträge insgesamt und ansonsten hätten sie eine Million gehabt von der Größenordnung her. Also es reduziert einfach deutlich die Menge an Speicher, die sie verbrauchen. Und wenn Sie sich überlegen, dass also, wir vorher gesagt haben, also 4 Millionen Byte, ungefähr 4 Megabyte für eine einzige Seitentabelle und jetzt haben Sie 20 Prozesse, dann haben Sie also schon einen großen Teil Ihres Speichers praktisch weggeschmissen und mit diesem mehrstufigen Paging können Sie das eben deutlich einsparen, ja, also haben weniger Platz. Wo es nicht gut funktioniert, ist, wenn Sie einen riesigen Prozess haben, der wirklich diesen ganzen virtuellen Adressraum nutzt. Ja, wenn Ihr virtueller Adressraum so groß ist wie der physikalische und Sie haben einen Prozess, der alles nutzt und alle Seiten sind auf Seitenrahmen abgebildet, dann haben Sie natürlich auch bei dem mehrstufigen Paging alles gefüllt. Ja, dann haben Sie also so viele innere Tabellen, wie nur möglich sind, haben denselben Verbrauch, aber haben immer die höheren Kosten, weil Sie immer erst hier nachgucken müssen, dann da nachgucken müssen. Ja, mit diesem Verfahren haben wir jetzt statt einem Speicherzugriff haben wir jetzt drei. Ja, bei dem einfachen Paging waren es 2 statt 1, bei zweistufigem Paging sind es 3 statt 1, ist also noch schlechter geworden. Das ist eben der Preis, das Auflösen der Rahmennummer wird teurer, was die Zeit angeht. Hier nutzen wir aber natürlich auch wieder den TLB weiter. Ja, und in der Regel werden Sie ja Prozesse haben, die nur ein ganz kleines Spektrum, einen ganz kleinen Bereich verwenden im Vergleich zum gesamten virtuellen Adressraum. Ja, und alle nicht benutzten, alle leeren Seitentabellen sind praktisch nicht da. Die erzeugen sie nicht mal, solange sie die nicht brauchen. Und man könnte das jetzt auch noch weiter treiben und mehrstufiges Paging machen. Diese Zahlen P1, P2 müssen auch nicht gleich groß sein. Man kann das auch asymmetrisch machen, aber es bietet sich an, da irgendwie eine gleiche Größe zu nehmen. Okay, ja, hier ist nochmal das Bild dazu, wie man jetzt sieht, wie das umgerechnet wird. Es ist praktisch dasselbe wie beim Einstufigen, nur dass Sie einen Schritt mehr haben. Seitenersetzungen haben wir dann behandelt und gesehen, es gibt verschiedene Seitenersetzungsstrategien. Wann müssen wir es überhaupt machen? Das passiert immer dann, wenn Sie praktisch ein Pagefault verursacht haben und Sie wollen eine Seite von der Platte nachladen und es ist kein freier Rahmen da. Dann muss irgendeine andere Seite raus, muss verdrängt werden und Sie wollen nach Möglichkeit nicht eine Seite verdrängen, die Sie schon in Kürze wieder brauchen werden, weil das dann den nächsten Pagefault auslöst. Und da gibt es verschiedene Seitenersetzungsstrategien. Unter anderem müssen Sie erst entscheiden, ob Sie lokal oder global ersetzen wollen. Das heißt, werfen Sie eine Seite raus, die dem Prozess gehört, der gerade den Pagefault verursacht hat, um es sozusagen dem zu nehmen, dem auch gegeben wird. Oder machen Sie es global und werfen irgendeine Seite raus, was dazu führen kann, dass einzelne Prozesse sich vollsaugen mit tatsächlichen Seitenrahmen, also die sehr speicherhungrig sind. Bei den Strategien, die funktionieren dann eigentlich alle sowohl lokal als auch global, wenn Sie einmal das festgelegt haben, gibt es eine optimale Strategie, das ist die FIFO-Strategie. Ja, wir haben öfter solche optimalen Geschichten schon gehabt, das sind die Sachen, die Sie nicht wirklich umsetzen können, die Sie aber als Vergleichsmaßstab wählen können. Und die optimale ersetzt eben die Seite, auf die am längsten in der Zukunft nicht zugegriffen werden wird. Kann man einfach so stehen lassen. Am einfachsten umzusetzen ist unten die FIFO-Strategie. Ja, da stehen die Seiten einfach in einer Liste drin, in einer einfachen Warteschlange und die Sie als letzte oder die Sie als erste eingetragen haben, die also am längsten im Speicher ist, die schmeißen Sie dann raus. Also Sie nehmen den Kopf weg von der FIFO und hinten hängen Sie was dran, normales FIFO-Prinzip. Die ist einfach umzusetzen, aber nicht besonders effizient. Least recently used ist da etwas besser. Da gucken Sie, welche Seite wurde am längsten nicht benutzt. Ja, und das müssen Sie natürlich irgendwie, diese Informationen müssen Sie irgendwie haben. Und da haben wir gesehen, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Sie können einen Zähler benutzen, der regelmäßig hochgezählt wird und wo Sie dann immer bei Zugriffen auf die Seite das Ganze aktualisieren. Oder Sie können die Seiten in so einer Liste irgendwie anordnen. Ja, also Zeiger auf die Seiten und dann können Sie Least Recently Used damit umsetzen. Etwas leichter wird das Ganze, wenn wir mit Referenzbits arbeiten. Da brauchen wir wieder Unterstützung von der Hardware. Und zwar muss das Bit bei jedem Zugriff auf eine Seite automatisch von der Hardware gesetzt werden. Ja, sie überwachen nicht ständig, was passiert. Das Betriebssystem kriegt es auch gar nicht mit, wenn auf eine Seite zugegriffen wird. Ich werde einen kleinen Moment überziehen müssen, aber wir sind fast durch. Ja, also Sie kriegen es ja gar nicht mit, weil die Umsetzung der Seite in den Seitenrahmen und damit in die physikalische Adresse passiert ja automatisch in der Memory Management Unit. Also Sie könnten gar nicht auf Betriebssystemseite irgendwie solche Bits beim Zugriff setzen, aber die Hardware kann es, wenn sie diese Funktion hat. Und damit wird eben ein Bit gesetzt und Sie können es softwareseitig zu bestimmten Anlässen, können Sie es wieder löschen, zum Beispiel regelmäßig über einen Timer. Und damit wissen Sie praktisch, wurde seit dem letzten universellen Löschen zum Beispiel, wurde seitdem auf bestimmte Seiten zugegriffen, ja oder nein. Ja, damit kriegen Sie ganz grob eine Unterscheidung zwischen Zugriff in letzter Zeit und kein Zugriff in letzter Zeit. Eine Reihenfolge kriegen Sie damit aber nicht. Und dieses Referenzbit können Sie jetzt benutzen, um in verschiedenen Varianten. Ja, das eine war, dass Sie dieses Least Recently Used modifizieren und einen binären Zähler mit Aging verwenden. Ja, da haben wir so einen aus wenigen Bits bestehenden Zähler aufgebaut, in der wurde immer nach links geschifft und dann wurde das aktuelle Referenzbit da reinkopiert. Und dadurch entsteht eine Binärzahl und je nachdem, ob sie groß oder klein ist, wissen Sie, dass Sie so einen groben Vergleichswert haben von zwei Seiten, auf welche wurde weniger zugegriffen und auf welche mehr. Ja, von der Reihenfolge her, wie lange war das her? Also das gibt Ihnen dann nicht mehr ein wirkliches, echtes Least Recently Used, aber es gibt Ihnen so ein ungefähr Least Recently Used. Ja, es ist nur noch eine Approximation, aber die ist gut genug, dass es sich lohnt, das so zu machen, weil Sie eben durch den Hardware-Support über das Referenzbit das Ganze sehr schnell machen können und nicht diesen enormen Rechenaufwand hätten, den Sie hätten, wenn Sie echtes Least Recently Used machen würden. Und der Second-Chance-Algorithmus, der ist praktisch eine Variante von unserer normalen FIFO-Strategie. Da gab es dieses schöne Bild mit dem Uhrzeiger, der so über die Seiten drüber rotiert, während er nach einem Rahmen sucht, wo er, den er benutzen kann, den er freigeben kann. Und der praktisch, wenn da das Bit drin gesetzt ist, dem noch eine zweite Chance gibt und weiter geht im Kreis. Und wenn er auf eine Seite trifft, wo eben dieses Bit nicht mehr gesetzt ist, dann weiß er, dass er schon einmal praktisch rumgegangen ist, dass also diese Seite wohl schon länger nicht mehr benutzt wurde und dann schmeißt er sie raus. Gut. Hier will ich Ihnen nur noch sagen, wir hatten verschiedene Sachen gesehen, diese ganz einfache, also bei den Dateisystemen, bei CPM, wo Sie direkt die Blockadressen praktisch in den Head-Eintrag reingeschrieben haben, wo sich die Datenblöcke befinden, das ist die primitivste Variante, die Sie machen können. Sie können damit dann nur sehr kleine Dateien verwalten. Dann die wirklich fett genannte Dateisystem von MS-DOS. Das hat nur einen Verweis auf einen Index-Block und da stehen dann die Datenblock-Adressen drin. Das ist praktisch eine Vorstufe zu dem, was man heute wirklich macht. Ich meine, FAT gibt es auch immer noch, macht man also auch immer noch, aber ist halt auch ein klassisches Dateisystem. X2 als Beispiel für ein moderneres Dateisystem von Linux. Das fängt auch so an, dass es praktisch aus einem bestimmten Eintrag heraus erstmal auf einen Index-Block zeigt, aber Sie können hier auch mehrfach mehrstufige Indizierungen haben. Ja, unter Linux sieht das Ganze also so aus beim X2-Dateisystem und generell bei den meisten Unix-Dateisystemen, dass sie ein paar direkte Adressblöcke angeben und dann einfache, zweifache und dreifache Indirektionen haben. Und sie brauchen die einfach, damit sie riesige Dateien und die Menge der Blöcke, die Daten enthalten, verwalten können. Ja, und aus dieser Sache ergeben sich auch immer wieder super beliebte Rechenaufgaben, die in allen Klausuren immer wieder auftauchen. Die Beispielaufgabe habe ich auf der nächsten Folie. Hier nochmal, was wichtig ist, auch diese Geschichte mit dem Verdoppeln der Blockgröße. Ja, wenn Sie an der Blockgröße rummanipulieren, was passiert dann? Sie kriegen halt, wenn Sie jetzt dreifache Indirektionen zum Beispiel haben, dann kriegen Sie einen Faktor 16 beim Verdoppeln der Blockgröße. Einmal, weil der Block doppelt so groß ist und dann dreimal, weil jeder Indexblock jetzt doppelt so viele Blockadressen enthält wie vorher. Ja. Wenn Sie nur zweistufige Indirektionen hätten, dann würde ein Faktor 8 aus der Verdopplung entstehen. Und das klassische Aufgabenbeispiel, was wir, glaube ich, auch ausführlich betrachtet haben, ist eben hier einfach zu rechnen, wie groß kann maximal eine Datei werden, wenn bestimmte Sachen gegeben sind. Ja, Sie kriegen immer die Informationen, Größe des gesamten Dateisystems, Blockgröße und was steht im iNode drin. iNode war diese zentrale Verwaltungsstruktur bei Unix-Dateisystemen. Und was immer wichtig ist, ist letzten Endes am Schluss rechnen Sie aus, wie viele adressierbare Blöcke gibt es, und das müssen Sie nochmal mit der Blockgröße multiplizieren. Das ist etwas, was häufig vergessen wird. Irgendwie ein Drittel der Lösungen zu solchen Aufgaben enthalten nicht mehr den letzten Schritt, es nochmal mit der Blockgröße zu multiplizieren. Und wenn Sie jetzt am Ende rauskriegen, dass 16 Terabyte große Dateien auf meinem 16 Gigabyte Dateisystem liegen, dann macht es gar nichts, weil es geht darum, wie groß theoretisch über die Adressierung das Ganze werden kann. Ja, also auf die echte Welt bezogene Antwort würde unten natürlich heißen, nein, es kann höchstens knapp 16 Gigabyte groß werden, weil dann hört mein Dateisystem auf. Aber gemeint ist dieser Wert immer, dieser theoretische, den Sie am Ende ausrechnen. Ja, und die letzten Punkte dann nochmal konkret zu Linux auch. Virtuelle Dateisysteme geben Ihnen nochmal eine extra Abstraktionsschicht, und Sie führen die ein, damit Sie nicht aus jedem Programm heraus oder bei jedem Zugriff ständig sich überlegen müssen, welche Art von Dateisystem spreche ich eigentlich an. Ja, habe ich eine Festplatte, habe ich eine CD, ist die NTFS oder ISO oder was auch immer formatiert, sondern Sie sagen einfach, ich habe irgendwo eine Datei und damit will ich arbeiten. Und das ist wieder so ein Schritt der Virtualisierung, dass Sie sagen, es interessiert mich gar nicht, wo ich das Zeug speichere, ich benutze es einfach. Und dafür haben Sie eben dieses VFS, und das kommt einfach als extra Level nochmal rein. Wir hatten dann dieses Bild mit den mehreren Treiberschichten, wo Sie erst auf VFS-Ebene irgendwas machen, dann den konkreten Dateisystemtreiber, dann den Blockgerätetreiber, und irgendwann sprechen Sie wirklich mit der Hardware. Ja. Und zum Schluss noch, alle Unix-Systeme kennen diese Ideen von iNodes, Dateien und Verzeichnissen. Und es gibt bei Linux dann noch diese dreierlei Dateiattributarten. Ja, die Standard-Unix-Attribute, diese neuen RWX-Rechte, die Sie immer haben, wo Sie ChangeMod drauf zugreifen können, und dann noch zwei andere Kategorien. Das ist es inhaltlich gewesen. Prüfung ist bald, in etwas über 2 Wochen. Was jetzt noch an Evaluierungen kommt, werde ich auch noch auf meine Webseite stellen. Nochmal, ja?
Also diese Zusammenfassung, die Sie uns jetzt gegeben haben, das ist das, was wir für die Prüfung brauchen. Also wissen das. Oder ist
es ist ein Großteil dessen, was Sie für die Prüfung brauchen. Eine Stunde reicht nicht, um nochmal einen Gesamtüberblick zu geben.
Also was wir sonst noch wissen müssen, sind zum Beispiel die Syscalls, oder?
Die was?
Die Syscalls.
Ja, also ich kann Ihnen jetzt nicht wirklich ein Ausschlusskriterien für die Themen geben. Die Veranstaltung ist inhaltlich schon sehr reduziert.
Ja, nur weil wir das ja zum Teil halt dann auch auswendig wissen müssen.
Also Sie müssen keine System Call Nummern oder irgendwas. Ja, also. Ja, grundsätzlich, also so Standardsachen, dass Sie eine Datei mit Open öffnen können oder mit Create erzeugen, auch wenn Sie dann nicht die richtigen Flags hinten reinschreiben, die Sie jetzt so irgendeinen Hexadezimalwert, um das Ding zum Lesen und Schreiben zu öffnen oder sowas, das nicht. Ja, aber dass so ein Ding Open heißt und dass Sie mit Read und Write darauf zugreifen können, das würde schon dazu gehören. Also die Sachen, die, wie wir sie auch im Praktikum dann irgendwie benutzt haben. Ja, aber nicht irgendwelche, also Dinge, wo jeder sagt, es ist absurd, das auswendig zu lernen. Ja, also Sachen, die aus langen Binärziffern bestehen, die man lernen könnte, die aber völlig wertfrei sind, weil man sie in der Praxis nachschlagen würde. Sowas müssen Sie nicht auswendig lernen. Aber die grundsätzlichen Dinge, die wir benutzt haben, dass sie so grob, ja, dass sie nicht scheitern würden, wenn Sie es als Praktikumsaufgabe kriegen, wo Sie die Möglichkeit haben, in der Manpage nachzugucken, wie heißt denn jetzt genau die Option, die da hinten noch dran geschrieben werden muss. Ja, also wenn Sie eine Aufgabe sehen würden in der Klausur, wo steht, öffnen Sie eine Datei unter Unix und lesen Sie da irgendwas raus oder so, wenn Sie mir dann den richtigen System Call, aber irgendwie die Argumente verdreht oder sowas, dann ist es gut. Ja? Nur wenn Ihnen dann gar nichts dazu einfällt oder Sie mir irgendwas Erfundenes hinschreiben, was nichts mit vorhandenen System Call zu tun hat, dann wäre es nicht gut. Wenn Sie noch mehr Fragen dieser Art haben oder hauptsächlich natürlich zum Stoff selber, wie gesagt, schreiben Sie mir, hatte ich am Anfang schon mal gesagt, da waren aber noch nicht alle da. Ich beantworte ganz schnell alle Fragen, die ich kriege, und ich packe die auch noch auf die Webseite, wo ich so einen Mini-Blog habe für die Prüfungsfragen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie bei meinprof.de mich auch bewerten würden. Ich weiß, Sie kriegen haufenweise von diesen Evaluierungsbögen. Jetzt komme ich auch noch mit so einer Webseitengeschichte, aber ich finde das ganz nett. Ja, und damit sind wir durch. Morgen sehen wir uns dann nochmal, falls Sie zum Praktikum kommen. Ansonsten viel Glück bei der Vorbereitung.